Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Hallo zusammen, long time no see, oder heißt das bei Podcast anders so, long time no hear, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich hiermit kundtun, ja, die Motivklingel gibt es noch und die wird auch weitergehen. Und hier nochmal ein Gruß unbekannterweise an den letzten Kommentator auf der letzten Folge, den Thomas, der gefragt hat, geht's denn irgendwann weiter? Würde mich echt freuen. Sorry, falls das eine blöde Frage ist und falls ich irgendeine Ansage verpasst habe. Nein, diese Ansage, dass die Motivklingel tot ist, wird es nicht geben, weil ich nicht vorhabe, sie sterben zu lassen. Ich habe nur nicht immer Zeit und ich tue mich auch in der Vorbereitung und in der Aufnahme manchmal etwas schwer, weil vielleicht versuche ich auch immer ein bisschen zu viel reinzupacken. Auf jeden Fall wird es sie weitergeben. Und ja, mein fotografisches Tun ist im Moment eher so auf der theoretischen Ebene. Ich beschäftige mich, wenn ich mich mit Fotografie beschäftige, momentan hauptsächlich mit unserem Buchprojekt, das Chris und ich in Arbeit haben. Und schreibe Kapitel, recherchiere Kapitel, lese Kapitel Korrektur, suche Bilder für Kapitel, lese Chris Kapitel Korrektur und so weiter und so fort. Denn wir haben Ende Juni Abgabe und da möchte ich das Projekt auch wirklich durchhaben, weil ich noch so ein paar andere Sachen im Petto habe, die ich gerne am Wochenende mache. Und momentan finden viele Ausflüge nicht statt, viele Ideen, die ich habe, verfolge ich nicht weiter, weil ich immer sage, ja, ich müsste jetzt eigentlich noch mal ein bisschen am Buch arbeiten und so. Und das macht auch tierisch Spaß. Ich lerne unfassbar viel dabei. Aber es erstickt halt so das ein oder andere neue Projekt oder auch das ein oder andere alte, was mal fortgeführt werden möchte, erstickt es im Keim. Und ich glaube auch, die ein oder andere Motivklingel hat schon drunter gelitten und wurde nicht veröffentlicht, beziehungsweise wurde halt sehr viel später und sehr viel langsamer erst vorbereitet. Was ich momentan zu wenig mache, ist Fotografieren. Ich habe einige unentwickelte Filme da liegen und da muss ich dringend mal ran, die voll zu machen, beziehungsweise die Filme, die da unentwickelt liegen, entsprechend erst zu entwickeln, dann zu scannen und dann zu veröffentlichen. So sieht das zurzeit aus, alles ein bisschen gebremst sozusagen. Allerdings, eine Sache habe ich mir dann am letzten Wochenende nicht gespart. Ich bin mit Chris in Berlin gewesen. Da war der, ich glaube, 5. Podlove Podcaster Workshop. Das war ein ganz interessanter Austausch von Podcastern für Podcastern und auch mit Podcast-Hörern. Da ging es natürlich um technische Themen. Wie arbeite ich mit dem Podlove Framework zum Veröffentlichen von Podcast? Aber auch um inhaltliche Sachen. Wie erzähle ich eine Story? Wie komme ich überhaupt zu Feedback und was mache ich damit? Dann, was hatten wir noch an inhaltlichen Sachen? Oh, doch, da gab es so einiges. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie visualisiere ich sowas? Gibt es Möglichkeiten, meinen Podcast zu bewerben? Und wenn ja, wie tue ich das? Also es ging so rund um das ganze Thema Podcast. Wie mache ich Shownotes? Was gehört rein? Was gehört nicht rein? Wann veröffentliche ich die eigentlich? Womit kann ich mir helfen? Das war für mich ein ganz tolles motivierendes Wochenende, weil ich auch gesehen habe, dass andere mit denselben Problemen kämpfen wie ich, mit dem regelmäßigen Veröffentlichen. Es gibt auch welche, die sich eigentlich schon als Podcaster sehen, obwohl sie noch nicht eine einzige Folge raus haben. Und ich habe mich ganz stark wiedergefunden darin, dass ich mich als Podcasterin sehe, auch wenn es manchmal ein bisschen hapert mit dem Veröffentlichungszyklen. Es war auf jeden Fall eine tolle Gruppe, die da zusammenkam. Von App-Entwicklern, von Software-Entwicklern, die an Aufnahmesoftware arbeiten oder daran, sie besser, schöner, bedienerfreundlicher zu machen. Es waren wirklich auch Teilnehmer da, die einfach nur Hörer sind. Es waren Shownotes-Schreiber da. Es waren Wissenschaftspodcaster, Technikpodcaster, Laberpodcaster, gebaute Podcastsmacher und. Und war viel Spaß, war viel Austausch und ich habe mir schon fest vorgenommen, wenn ich das nächste Mal da bin, dann will ich auch was beitragen, vielleicht einen Vortrag oder eine Session anbieten. Mal sehen. Auf jeden Fall hat mich der Workshop, obwohl er mich vom Buchschreiben abgehalten hat, sehr motiviert dazu, weiter an meinen Podcast zu arbeiten. Und so ist dann tatsächlich jetzt mal wieder eine neue Motivklingel raus, und zwar Folge 61. Und ich beschäftige mich heute mal weiter mit dem Thema Todsünden. Mit dem Begriff Todsünde, Peccatum Mortiferum, werden im Katechismus der katholischen Kirche bestimmte, besonders schwerwiegende Sünden bezeichnet. Davon grenzt die Tradition der römisch-katholischen Kirche die lässliche Sünde als minderschweres, geringfügiges Vergehen ab. Bestimmte Vergehen bilden als himmelschreiende Sünden eine Unterkategorie der Todsünde, die nochmals als Steigerung wahrgenommen wird. Sünden entstehen nach der klassischen Theologie aus 7 schlechten Charaktereigenschaften. Superbia, Hochmut, Eitelkeit, Stolz, Übermut. Avaritia, Geiz oder Habgier. Luxuria, Wollust, Ausschweifung, Genusssucht, Begehren. Ira, Zorn, Wut, Rachsucht. Gula, Völlerei, Gefräßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht. Invidia, Neid, Eifersucht, Missgunst. Und zu guter Letzt Arcadia, Faulheit, Feigheit, Ignoranz, Trägheit des Herzens. Ja, langsam wird es kompliziert mit meinen Todsünden. Ich habe mich mit der ganzen Story mehr oder weniger in die Bredouille geritten. Und je komplizierter das wird, desto eher hole ich mir gerne jemanden dazu, der sich mit Sünden auskennt. Ich hatte dich ja schon bei Faulheit geladen. Hast du denn auch was zu Wut zu sagen?
Naja, also ich meine, ist natürlich interessant. Du hast natürlich zuerst mal so die Low-Hanging-Fruits. Die Low-Hanging-Sünden gemacht und jetzt kommst du langsam so an den Punkt, wo die ein bisschen schwieriger werden auszuarbeiten. Ich finde das klasse, dass du hier die Sachen trotzdem weitermachst. Und jetzt kommt Zorn.
Ja, Zorn oder Wut oder wie es auf Lateinisch so schön heißt, Ira. Ich habe jetzt gerade leider nicht den entsprechenden Wikipedia-Eintrag für die Wut zur Hand, aber ich habe mal so ein bisschen drauf rumgesponnen und dich dann gleich mit einer Mindmap traktiert. Ist ja so meine Art und Weise, mir Dinge mal darzulegen.
Diese, wenn ich das hier so vor mir liegen sehe, diese Sendung ist wesentlich besser vorbereitet als alles andere, was ich jemals gemacht habe. Das ist schön.
Für mich ist es eher wenig vorbereitet, aber gut. Steigen wir mal ein. Ja. Womit würdest du denn an?
Erstmal die Frage, warum hast du mich jetzt bei dem Thema Wut hinzugebracht? Weil ich bin ja jetzt nicht der typisch wütende Mensch.
Weil du in diesem Haus wohnst, ganz einfach.
Weil ich zufällig gerade da war, okay.
Wir machen für heute aus der Viewfinder-Villa mal die Wut-Villa. Ja, mit welchem Aspekt würdest du denn anfangen wollen, was die Wut betrifft? Schon ein Lieblingspunkt?
Also, ich finde den ganzen Komplex, den du ja aufgeschrieben hast, in Richtung Projekte, finde ich spannend, weil du kannst natürlich, gehen wir mal vom Fotografen aus. Ein Fotograf kann natürlich wütend sein. Entweder über irgendwas, was ihn persönlich bedrückt oder betrifft. Ein Fotograf kann wütend sein über die Technik.
Ne? Das ist sehr gängiges. Funktioniert gerade nicht irgendwie. Genau. Objektiv fokussiert nicht sauber.
Also ich kenne ja reichlich Fotografen, die immer über ihre Kamera stolpern, weil die halt in dem kritischen Moment nicht das macht, was sie soll, oder weil die Fotografen nicht das Wissen haben darüber, wie sie die Kamera dazu schubsen können, das zu machen, oder weil sie es nicht, oder vielleicht auch die Wut über sich selbst, dass man nicht rechtzeitig geübt hat, wie man um Mitternacht bei keinem Licht blind die Kamera bedient, weil da gerade irgendwas Wichtiges passiert, was weiß ich, ein Gewitter oder sonst was, und man irgendwie die Kamera jetzt nicht eingestellt bekommt, dann ist man vielleicht auch wütend über sich selbst, weil man das Bild nicht bekommt.
Da könnte ich noch was dazu fügen. Ich glaube, es wird umso schwieriger, eine Kamera richtig zu bedienen, je mehr du von, sag ich mal, verhältnismäßig starken Emotionen geschüttelt bist. Also wenn du jetzt den Drang hast, ganz unbedingt etwas aufnehmen zu wollen, etwas machen zu wollen, dann wirst du im Zweifelsfall nicht so klar denken. Das heißt, es ist eigentlich umso wichtiger, dass du die Bedienung deiner Kamera quasi schon im Muskelgedächtnis hast.
Das ist wie Autofahren. Du musst so die wichtigen Sachen, auch Situationen, wo du denkst, oh, da könnte ich mal mit konfrontiert werden, in einer Situation, wo ich vielleicht nicht ganz klar denken kann. In dem Moment musst du eigentlich das automatisiert haben. Das muss tatsächlich so im Rückenmark sitzen und automatisch passieren. Und dazu gehört natürlich das Üben und Üben und Üben und Üben. Und zwar immer dann, wenn man es eigentlich nicht gerade braucht. Also du spielst ja, wenn du jetzt am Wochenende, sagen wir mal, du spielst Gitarre und du hast irgendwie ein Vorspiel, ne, und da sitzen plötzlich Leute vor dir und hören dir zu, dann wirst du ja nicht erst an dem Tag dich auf die Bühne setzen und es plötzlich können, sondern du musst das üben und üben und üben, damit du dann in dieser Stresssituation, in der du plötzlich performen musst, wo du eh nicht mehr drüber nachdenken kannst, wie du jetzt die Finger hältst, musst du das automatisiert haben, sonst geht das nicht, sonst wird es komplett schief gehen. Oder der Athlet, der irgendwo einen Wettkampf hat und dann du gehst natürlich nicht hin und übst Speerwerfen erst, wenn der Wettkampf ist, sondern das machst du bitte schön vorher, sonst spießt dir jemand auf.
So, da haben wir den einfachsten Fall von Wut haben wir jetzt schon mal beiseite geräumt. Also den Wut über eigenes Versagen. Versagen an der Kamera sozusagen. Dann fällt mir noch ein zweiter Auslöser ein. Also ich könnte ja auch, wenn ich über etwas sehr wütend bin, Fotografie nutzen, um diese Emotion zu verarbeiten. Also bei Trauer ist das ja was ganz Übliches, dass man sagt, man muss ein bisschen Trauerarbeit leisten und kann sich oft nicht einfach oder zumindest nicht langfristig vor so etwas wegducken. Also könnte Fotografie oder kreative Arbeit auch eine Möglichkeit sein, mit so einem starken Gefühl langfristig klarzukommen. Also das zu kanalisieren in ein Projekt zum Beispiel.
Also das wäre dann die Wut über irgendeinen Zustand, über irgendeine Sache, die mit dir selber erstmal nichts zu tun hat.
Genau, also es könnten zwei verschiedene Dinge sein. Es könnte einfach sein, dass ich tatsächlich das, was mich wütend macht, in irgendeiner Form ins Projekt einfließen lasse. Also eine Dokumentation zum Beispiel mache, eine Reportagestrecke. Oder es könnte schlicht und ergreifend sein, dass ich versuche, eine starke Emotion in Kreativität umzuwandeln, indem ich einfach die Energie, die da frei wird, nutze, um ganz viel zu fotografieren, um ganz viel rauszugehen, um einfach in irgendeiner Form mich abzuarbeiten daran.
Also, Fotografie statt Holzhacken.
Genau, warum eigentlich nicht? Also ja, letztendlich ist es ja häufig so, wenn man nichts macht und also ich kann das sehr gut, ne? Ich kann unheimlich klasse grübeln und mich in so Sachen reinsteigern, die irgendwie schiefgelaufen sind. Und dann liegst du abends im Bett und drehst das Rad oder denkst dir dauernd noch Wutgespräche aus, wie du eigentlich lieber geantwortet hättest.
Oh ja.
Und man reibt sich innerlich komplett auf und manchmal wäre es einfach sehr viel sinnvoller zu sagen, komm, die ganze angestaute Energie, die ich jetzt habe, sollte ich vielleicht woanders hinschicken. Mhm. Sonst mache ich am Ende nur mich damit kaputt. Und geh lieber raus und tu etwas damit. Das Resultat kann dann völlig losgelöst sein von der eigentlichen Ursache meiner Wut.
Ne? Ich wage ja die These, dass es relativ viele Kunstprojekte, kreative Projekte gibt, die aus genau sowas gewachsen sind. Das kriegst du ja teilweise mit, dass die gefühlt intensivsten Dinge aus einer Krise entstanden sind. Also ich habe reihenweise LPs, ne, damals noch, CDs und Platten und Musik, die tatsächlich, wo du dann erst hinterher auch erfahren hast, dass diese unglaublich powervollen, starken Dinge aus irgendeiner Wut entstanden sind über irgendwas.
Aus einer Wut oder aus einem Verlust.
Oder aus einem Verlust oder sonst was.
Genau. Also da würde ich sagen, das ist dann also quasi reines Umleiten der Energie in ein Projekt. Mhm. Und dann gäbe es natürlich noch das Dokumentieren von Zuständen, die ich irgendwo gesehen habe, die mich wütend machen und die mich betroffen machen, indem ich zum Beispiel eine Reportage anlege. Und das ist dann schon ein bisschen komplexeres Ding. Da muss ich einiges tun, um diese Betroffenheit oder diese Wut über eine Sache dann tatsächlich auch so umzusetzen, dass die dann auch beim Betrachter ankommt. Denn ich sag mal, da wird es sicherlich den ganz offensichtlichen Teil geben, den ich dokumentieren kann, aber möglicherweise auch noch ein bisschen mehr.
Da an der Stelle weise ich mal hin auf die Kriegsfotografie von James Nachtwey. Mhm. Den kannst du vielleicht verlinken.
Wie hieß der diese Reportage noch?
War Photographer heißt eine super Dokumentation. Und wenn man den so sprechen hört, der ist also jetzt schon, ich glaube, fast schon 70 oder so, der ist Kriegsfotograf und das kommt aus so einer tiefen Wut über die Zustände. Aber der kanalisiert das eben ganz, ganz deutlich in unglaublich tiefe, sehr ergreifende, künstlerisch auch wertvolle Fotos, die einen zum Nachdenken bringen. Und ich glaube, das ist einer der bedeutendsten Fotografen so aus der Richtung, die momentan noch leben, ja.
Ich glaube übrigens, der ist sogar momentan in Nepal. Ich meine, ich hätte irgendwas online gesehen.
Da würde mich nicht wundern.
Ja, was ich da super spannend und interessant finde, ist, wenn ich so eine Story entwickle über so eine Reportage, dann muss ich zum einen natürlich die Emotionen in mir behalten, um das rüberbringen zu können, zum anderen aber auch die entsprechende Distanz gewinnen, um halt die verschiedenen Aspekte des Ganzen unterzubringen, vielleicht jenseits von meiner eigenen Betroffenheit, auch was macht das eigentlich mit den Menschen? Was macht das mit denen, die beteiligt sind an dieser Situation? Und dafür muss ich halt ein Stück weit in der Lage sein, meine Emotionen auch an die Seite zu stellen und das Ganze von der anderen Seite aus zu betrachten. Und da ist mir im Durcharbeiten wieder was gekommen. Hast du schon mal von dem Buch gehört, Schnell denken und langsam denken?
Gehört ja, und ich wollte es auch schon lange mal lesen, aber ich habe es immer noch so quasi im virtuellen Regal stehen.
Ich fand es total spannend. Ich bin drüber gestolpert in einem Seminar, was ich auf der Arbeit gemacht habe. Da ging es eigentlich um Diversity. Und das ist ein Buch von, wie heißt er, Daniel Kahneman. Also eigentlich ein Amerikaner. Wie man das dann auf Englisch ausspricht, weiß ich nicht. Und der beschreibt da drin die zwei Arten und Weisen, in denen unser Gehirn funktioniert oder wie wir denken. Und zwar teilt er das auf in System 1 und System 2. Und System 1 ist geprägt von Emotionen, von Erfahrungen, von Konditionierung, die wir haben. Also sozusagen das, ja, wie soll man das sagen? Das ist das, was immer sofort zuschlägt. Wenn wir irgendwas betrachten und du hast da schon eine Erfahrung zu oder du hast da ein Gefühl zu, dann kommt das immer sofort raus. Das ist der schnelle Teil deines Gehirns. Du reagierst sofort auf Basis dieser, sag ich mal, Urinstinkte, könnte man das nennen.
Also das, was man so aus dem Bauch raus
bezeichnet. Was man aus dem Bauch raus bezeichnet, genau. Und dann gibt es das zweite System, das Logische, das Langsamere, das die Dinge von verschiedenen Seiten betrachtet, das eher berechnet ist, das sehr bewusst ist. Das Gemeine daran ist aber, das ist A, relativ faul und vor allen Dingen ist das relativ langsam, das System. Sodass du im Prinzip immer zuerst von dem ausgehst, was du erfahren hast, was du über die Jahre gelernt hast und wo du spezielle Bauchgefühle zu hast. Und das dominiert dich dann halt sehr schnell, wenn du zum Beispiel an so einer Reportage arbeitest, die dich sehr betroffen macht. Und das heißt, du musst ganz bewusst, du musst eigentlich wissen, dass dieses System führt und dass das sehr viel schneller ist und sehr viel stärker ist. Und damit du auch Dinge richtig wahrnimmst, weil das ist ja nicht nur, das beschreibt, treibt dich nicht nur, wenn du denkst, sondern es beeinflusst auch deine Wahrnehmung von Dingen, also von den Dingen, die du siehst, ganz stark. Und das heißt, du musst immer ganz bewusst dagegen arbeiten, musst ja quasi ständig klar sein, welches System hier führt. Und damit du die anderen Aspekte auch siehst, musst du dein Hirn einschalten.
Das ist übrigens so ein generelles Thema in der Fotografie, was mich auch immer wieder beschäftigt. Und das ist dieses Distanzgewinnen, das hat ja auch was in der Allgemeinen der Fotografie zu tun. Wenn du ein Foto machst, dann bist du ja immer extrem in diesem Moment und da spielen ja so viele Dinge mit für dich. Also du bist ja da gewesen und dieses Foto beinhaltet ja viel, viel mehr von der Umgebung, von den Sinneseindrücken,
die du da hast. Das beinhaltet deine Erfahrung.
Die komplette Erfahrung, die du in dem Moment gemacht hast. Und der Betrachter hinterher, der sieht ja nur noch das Bild. Das heißt, der hat diesen ganzen Erfahrungsschatz, den du in diesen paar Sekunden, wo das Bild passiert ist, gemacht hast, hat der nicht. Und als Resultat ist es oft so, dass man eben sein eigenes Bild anders sieht als jemand anders, weil man gar nicht erst hinterfragt, warum man das Bild so sieht, wie man es eben sieht. Und sich da auch schon alleine von dem Prozess des Fotografierens oder von dem Foto distanzieren zu lernen, also zu verstehen zu lernen, was für Teile deines Gefühls über dieses Foto aus diesem Erfahrungsschatz kommen und was aus dem rein visuellen Eindruck kommt, den du da hast. Diese Distanz zu lernen, ist auch ein wichtiger Schritt, dahin ein besserer Fotograf zu werden.
Auf jeden Fall. Und man neigt ja dazu, zu denken, was ich sehe, ist die Wahrheit. das ist ja ganz, deshalb hat man ja früher auch geglaubt, Fotografie wär der Malerei überlegen, weil man, was man darauf sieht, ist ja logisch. Das ist eine Abbildung meiner Realität. Und dass das nicht so ist, ich muss jetzt ganz kleinen Seitenbogen schlagen, weil ich finde das so großartig. Chris, du kennst auch dieses Bild von dem Schachbrett, ne?
Die Checker Shadow Illusion ist bekannt,
die, ja. Die ist bekannt. Und,
Wahrnehmung,
genau. Für die Leute, die es jetzt nicht sehen, ich werde das Bild auf jeden Fall in die Shownotes packen. Da sieht man ein Schachbrett, ein handelsübliches Schachbrett, wie es so schön heißt. Darauf steht ein Zylinder und der wirft einen Schatten auf das Schachbrett. Und da sind jetzt zwei Felder dieses Schachbretts, sind markiert mit A und B. Und man soll sagen...
Und zwar ein dunkles und ein helles.
Ein dunkles und ein helles,
und
genau.
Und ein schwarzes und ein graues und ein weißes.
Und Das Weiße liegt halt in diesem Schatten. Und man soll sagen, okay, welches davon ist heller und welches ist dunkler?
Mhm. Und das ist
und was
ganz,
passiert typischerweise?
Naja, ganz klar, du siehst natürlich das helle Feld als heller und das dunkle als dunkler, weil deine Erfahrung dir sagt, so sind nun mal Schachbretter.
Da haben wir wieder System 1. Ne? Das schnelle System 1 hat gesagt, ja, ich weiß auch, wie ein Schachbrett aussieht. Ein weißes Feld ist ein weißes Feld, ergo ist es heller als ein dunkles Feld.
Und wenn man es eben nachmisst, dann ist es nicht so, sie sind genau gleiche.
Ganz genau. Und so viel zum Thema, was ich sehe, ist die Wahrheit. Also selbst bei so ganz offensichtlichen Dingen werden wir von unseren Erfahrungswerten hinters Licht geführt. Und das ist einfach super wichtig bei der Betrachtung von Bildern und auch wenn ich so eine Reportage anlege. Das heißt, da muss ich schaffen, die verschiedenen Perspektiven einzunehmen, ganz egal, was meine Erfahrung mir sagt. Da muss ich wirklich gucken, da muss ich mich richtig ranarbeiten. Dabei sind wir wieder bei if you're not close enough.
Ja.
If your picture is not good enough, you're not close enough.
Ja. Das, also Nähe dann eben
im Sinne von thematischer Nähe.
Im Sinne auch von thematischer Nähe. Und übrigens ist ein guter Weg, das zu üben. Diese Distanz ist einfach, sich auch sehr, sehr viel Fotografie anzuschauen, die man nicht selber verbrochen hat, weil man dann eben wieder diese Außenposition einnimmt gegenüber anderen Bildern und einem das wieder vielleicht auch hilft, selbst so eine Außenposition gegenüber den eigenen Bildern einzunehmen.
Und dann auch mal ganz gezielt danach suchen, ob hinter dem Offensichtlichen, was ich zu sehen glaube, an Aussage von einem solchen Bild oder an Aussage von einer Reportagestrecke, was da vielleicht noch hintersteckt.
Ist übrigens dann auch interessant, also wir sehen das ja hier im Haus immer wieder, dass wir irgendwo gemeinsam fotografieren waren, kommen zurück und dann sitz ich an meinen Bildern und habe die auf dem Bildschirm und schaue mir die durch und habe die schon so durchsortiert und auch mit Sternchen versehen und hier eins ist besser und das ist nicht so gut und das ist wieder besser und mache das natürlich aus ein Stück weit aus dieser Nähe raus. Und dann kommt Moni um die Ecke, schaut mir über die Schulter und zeigt auf ein Bild, was bei mir nur einen Stern bekommen hat und sagt, ey, warum hat das nur einen Stern? Und dann in dem Moment merke ich, oh hoppla, da hatte ich wieder dieses, ich nenne es ja immer den Rucksack, ne? Du hast einen Rucksack auf mit vielen Sachen drin und da hat mich dann mein Rucksack wieder überholt oder überstimmt sozusagen. Und umgekehrt genauso. Ich meine, bei dir geht's ja auch so, dass ich ab und zu mal so über die Schulter linse und schaue und sehe so, boah, ist das ein geiles Bild. Und dann schaust du mich an, völlig ungläubig und sagst, hä?
Genau.
Das? Wieso? Was ist denn daran besonders? Und dann muss ich dir erklären, warum dein Bild gut ist. Also das geht in beide Richtungen. Deshalb ist es manchmal auch ganz hilfreich, mal jemand anderen, der nicht dabei war, während du das Bild geschossen hast, mal dir echtes Feedback geben Sie das. Muss natürlich echt sein, ne? Wenn jemand hast, der dauernd sagt, naja, nee, super, du bist ein toller Fotograf und klasse, dann hilft das gar nichts, sondern muss man schon natürlich eine gewisse Offenheit haben und auch muss es dann aber auch annehmen können, weil so das eigene Baby lässt man sich ja nicht gerne schlachten. Ne?
Ja, jetzt hast du ganz elegant die Kurve gekriegt. Was für eine Überleitung. Also wir hatten eben Wut als Auslöser für ein Fotoprojekt und jetzt kann natürlich Wut auch passieren, wenn ich Feedback zu meinen Bildern bekomme. Also da kommt einer um die Ecke und sagt, sag mal, ich weiß das noch, ich hatte mal ein Foto gemacht von einer Frau in Nepal, die ich fotografiert habe, wie sie einen Boden gescheuert hat, glaube ich. Ich fand das Foto, ich mochte das Foto total, weil es einfach den Alltag sehr stark wiedergab und weil es auch so von solcher Reflexion und solchen Sachen irgendwie schön war.
Ich beschreibe das mal kurz. Da ist eine Frau, die hat eine Schüssel mit Wasser auf dem Boden stehen und dann irgendwie so eine Bürste oder sowas in der Hand. Und die hat einen Rock an und der Boden ist nass und da spiegelt sich toll das Licht und sie bückt sich so vom Betrachter weg und schrubbt den Boden. Mhm. Das ist das Bild.
Ja, und ich mochte das Bild total.
Ich mag das auch total, ja.
Ja, ich mag es auch immer noch. Aber dann kam ein Kommentar dazu auf Flickr, glaube ich. Wie kannst du die Frau in so einer entwürdigenden Pose fotografieren?
Weil sie sich bückt wahrscheinlich.
Weil sie sich bückt und weil sie mir das Hinterteil also noch nicht mal entgegenreckt, kann man nicht sagen, aber es war halt ein Foto von ihrer Rückansicht.
Ja, und also die Frau erkennt man auf dem Bild nicht und es ist auch jetzt nicht wirklich ein sehr attraktives Hinterteil, würde ich sagen.
Aber auch nicht entblößend.
Nee, überhaupt nicht. Der hat einen Rock drüber und alles und es ist eine alltägliche Handlung, aber ich vermute, da hat jemand, die Person, die da kommentiert hat, wütend kommentiert hat, hat halt einen anderen Rucksack auf und hat da andere Sachen drin, die irgendwas getriggert haben.
Genau, also hat im Grunde eine Art Diskriminierung in diesem Foto gesehen. Und meine erste Reaktion war, ne, was für ein Schwachsinn. Also das war so wirklich meine spontane Reaktion. So ein bisschen Wut, genau. Und interessanterweise kamen dann aber die verschiedenen Kommentare auch von anderen, die dann gesagt haben, na, das sehe ich eigentlich nicht so, das ist Alltag und so. Aber vor meinem heutigen Hintergrund, ich habe jetzt in letzter Zeit viel gelesen über Diskriminierung und all solche Dinge, würde ich vielleicht auch vorsichtiger sein. Also ich hätte mir einen Teil dieses Feedbacks durchaus mal anziehen können zu dem Zeitpunkt und zu überlegen, okay, hätte es vielleicht eine respektvollere Art und Weise gegeben, das abzubilden? Und wäre das eigentlich der Frau recht gewesen, das so abzubilden? Ich würde bis heute nicht unbedingt das klar mit Nein beantworten. Ich bin immer noch hin und her gerissen, aber es hat zumindest einen Denkprozess bei mir in Gang gesetzt, dass das, was ich für vielleicht komplett harmlos halte, nicht in den Augen eines jeden so sein würde.
Wobei wir da natürlich jetzt wieder mit dem Begriff Kunst kollidieren, der sagt, darf Kunst alles? Fragezeichen. Also ist halt die Frage, wie weit darf du oder soll vielleicht Kunst sogar respektlos sein, um gewisse Sachen zu zeigen? Also das ist eine ganz andere Diskussion.
Aber die kann man dann, wenn man möchte, kann man das Fass auch aufmachen. Aber mal so ein bisschen anzudeuten, wo dann auch beim Thema Feedback relativ starke Emotionen mit reinkommen können, mit denen man dann halt auch irgendwie umgehen muss. Es hilft immer, wenn man selber der Feedbackgeber ist, konkret zu sagen, was ist es eigentlich, was mich stört und warum stört mich das? Und wenn man schon eine Idee hat, wie man es anders machen würde, das auch zu sagen. Das hat so ein bisschen was damit mit konstruktivem Abgeben von Feedback zu tun.
Also da haben wir wieder die zwei Seiten. Du hast auf einer Seite, kannst du in der Position sein, wo dir Wut entgegenschlägt über das, was du tust. Aber du kannst natürlich auch wütend werden über was anderes, was du siehst. Also anderes Bild, was du betrachtest. Und beides ist eigentlich das Gleiche. Nur beim einen hast du den Rucksack auf mit deinen komischen Sachen, die da getriggert werden. Und in einer anderen Situation hat jemand anders diese Reaktion.
Ja, gut, haben wir den Teil von der Wut auch noch. Und jetzt
jetzt kommt der große Teil.
Jetzt kommt der, nö, das ist gar nicht der Grund. Das ist die Frage, okay, wie ich weiß ja schon, was bei mir im Hintergrund gerade abgeht. Aber gut, wie stelle ich das eigentlich dar, wenn ich jemanden vor mir habe, der wütend ist? Jetzt dieses typische, diese Porträtsituation. Was habe ich eigentlich für Stilmittel an der Hand, wenn ich Wut abbilden will? Ich bin ja jetzt, wie wir schon wissen, mehr so die Draußenfotografiererin und du hast da ein bisschen mehr Erfahrung im Bereich Studio. Was würdest du sagen, was würdest du mit Licht und Kontrasten machen, wenn du Wut abbilden wolltest?
Naja, also in der Skala der Gefühle ist Wut ja jetzt irgendwie, wenn ich es in eine Form bringen wollte, vielleicht irgendwie mit vielen Ecken und Zacken, und es ist eine aggressivere Emotion.
Auch eine chaotischere vielleicht, oder?
Eine chaotischere Emotion, und da ist natürlich die Frage, will man das in irgendeiner Form unterstützen durch, ja, zum Beispiel Licht oder Umgebung. Also ein wütendes Bild von jemandem mit vor einem karibischen Sonnenuntergangshintergrund. Das ist schwierig, ne? Aber jetzt stell dir da mal irgendwie eine graffiti-beschmierte Betonwüste im Hintergrund vor und so ein Rapper, der das ja, bei denen das ja teilweise auch Methode ist, wütend zu sein, der dann hier irgendwie oder so, ach, was weiß ich, ne? Death Metal, da steckt ja auch Wut dahinter, so ein bisschen. Oder zumindest fühlt es sich wütend an, wenn ich es höre, weil das gar nicht so die Musik ist, die ich normalerweise höre. Die sind ja allein schon von ihrem Äußeren und von dem, was sie so an Dingen als Kleidung tragen oder...
Alles sehr schwarz, oder?
Naja, schwarz und so. Ich meine, ich packe jetzt hier Stereotype aus. Ich kenne die Szene nicht wirklich, aber ich denke da halt gleich an Nieten und an Totenköpfe. Und Punk ist da ein gutes Beispiel. Zumindest der Punk aus den, ich sag mal so, der Urpunk so aus den 60er, 70er, 80er Jahren. 80er so. Da ist schon viel mit stacheligen Haaren, also es ist stachelig, es ist böse Gesichtsausdrücke mit viel Zähnen und also wie man eben Wut so zeigt. Und ich glaube, der Punk ist ja auch aus einer großen Wut über das Establishment und andere Dinge entstanden. Also da passt was Flauschiges mit viel rosa Plüsch und so, passt nicht dahin. Oder wäre zumindest sehr ironisch in dem Zusammenhang.
Ja, das wäre noch eine Herausforderung, Wut mit rosa Plüsch darzustellen. Genau.
Ja, das wäre eine Herausforderung. Vielleicht zerrissenes rosa Plüsch, ne? So Teddybären, aus denen so die Innereien rausquillen oder so. Ja. Du kannst ja mit den entsprechenden Dingen und Props und Kostümen und Accessoires kannst du natürlich was machen. Du kannst natürlich auch mit Licht Dinge tun, die da vielleicht helfen. Also so das weiche Porträtlicht mit der großen Softbox im Gegensatz zum harten, punktförmigen Licht der Sonne mit harten Kontrasten, mit tiefen, hartkantigen Schatten übers Gesicht und im Hintergrund irgendwie vielleicht auch nochmal irgendwas, was dann harten Schatten wirft. Also diese kontrastreichen Situationen, es ist ja eine sehr kontrastreiche Emotion. Und das kann man im Licht darstellen.
Ja, wir haben da gestern schon mal so ein bisschen drüber geschnackt und ich habe dann mal gleich das böse Wort Bruce Gilden in den Raum geworfen. Genau. Jemand, dessen Bilder ja auch viel Wut auslösen. Aber der arbeitet ja konkret mit diesen ganz harten Kontrasten, ja, und
der überrascht ja seine Subjekte teilweise. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, wenn da plötzlich ein Mensch vor sie hinspringt, die Kamera hochreißt und dann in der Hand noch so einen entfesselten Blitz hochreißt und dann denen quasi so von der Seite eine punktförmige, harte Lichtquelle ins Gesicht haut. Die haben unheimlich viel Kraft und auch Wut, diese Bilder. Und also die Kontraste, Farbigkeiten, ja, wie gesagt, nur das Pastellfarben sind vielleicht nicht ganz angebracht bei sowas oder helfen, unterstützen es halt nicht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, also ich habe so das Gefühl, dass ich dann auch, ich habe Bilder von meinem inneren Auge mit sehr hohen Dunkelanteilen, also möglicherweise auch ganze.
Ist das eine dunkle Emotion?
Ist es für mich eher eine dunkle Emotion? Also ich würde wahrscheinlich auch Teile gerne mal absaufen lassen in so einem Bild. Also nicht die berühmten Zone 3, die Schatten schön auszeichnen, sondern möglicherweise auch richtig das heißt, Ecken schaffen, wo sich Abgründe im wahrsten Sinne des Wortes auftun, also was man nicht sehen kann, was im Finstern liegt.
Ja, und das geht natürlich wieder auf Kontraste zurück. Harte Kontraste heißt sehr dunkel und sehr hell und dazwischen nicht so viel. Dann wäre da noch das Thema Distanz. Also auch hier wieder habe ich eine Distanz und zwar nicht nur innerlich, sondern vielleicht auch durch den Abstand zum Subjekt oder gehe ich ganz nah ran, um es erfahrbarer zu machen. Also da.
Damit kann man sicher spielen.
Damit kann man toll spielen. Also diese distanzierten Bilder, ne, so Paparazzi-Bilder mit 400 mm Objektiven aus dem Busch raus fotografiert, die sehen auch entsprechend aus. Und im Gegensatz dazu jetzt was Weitwinkliges, wo du nah ran musst, damit das Subjekt überhaupt noch irgendwie auf dem Bild stattfindet, dann hast du plötzlich eine In-Your-Face-Geschichte, so ganz immediate, ganz direkt springt dir das ins Gesicht und das unterstützt dann vielleicht auch ein bisschen diese Wut wieder.
Und nimmt auch vielleicht das Schutzschild, oder forciert, dass beim Subjekt der Schutzschild runtergeht, also weil du demjenigen selber sehr auf die Pelle rückst. Im Gegensatz dazu fällt mir gerade ein, ich habe im Hinterkopf so eine Fotostrecke von über Kriegsveteranen. Ich glaube, das ist eine von Bryan Adams, meines Wissens.
Der ja nicht nur Musik macht, sondern auch fotografiert.
Ja, und ich muss sagen, am Anfang habe ich das so ein bisschen belächelt. Inzwischen bin ich streckenweise sehr, sehr, sehr beeindruckt von den Ergebnissen. Und wenn ich an diese Strecke denke, dann kommt da genau dieses ungute Gefühl, dieses wütende Gefühl auf, gerade dadurch, dass extrem Distanz, dass hier mit sehr viel Neutralität in der Abbildung gearbeitet wird. Mhm. Also Dinge für sich sprechen lassen kann auch eine Möglichkeit sein, das entsprechend zu transportieren.
Ist ja auch wieder ein Kontrast, ne? Der Inhalt des Bildes gegenüber die Ausarbeitung.
Ganz genau. Also da wirklich das dem Betrachter zu überlassen, die Wut zu entwickeln, quasi bei dem, was er dort sieht. Und das einfach nur ganz lakonisch sozusagen zu dokumentieren.
Mhm. Ja, dann steht hier auf deinem Zettel noch Fokus. Schärfe im Bild. Wut ist ein scharfes Gefühl. Also das wieder zackig und kantig und kontrastig und damit auch irgendwie Kontrast und Schärfe sind ja das Gleiche. Mhm. Also das wissen ja, machen sich viele nicht bewusst, aber weiche Kontrastübergänge zwischen dunklen und hellen Bereichen im Bild sind unscharf. Ja. Harte Kontrastübergänge, die dann eben mehr Kontrast haben.
Vermitteln das Gefühl von Schärfe.
Schärfe ist Kontrast. Und damit hast du natürlich auch wieder so ein Ding, je weicher solche Kontraste, also diese klassischen Feel-Good-Bilder mit unscharfem Hintergrund und das ist ja dann auch so eine flauschige Weichheit. So ein Bokeh ist ja auch flauschig, ne? Mhm, ja. Und ich kann mir jetzt so bei so richtig harten, wütenden Bildern, kann ich mir das nur bedingt vorstellen, dass das gut kommt, sondern da sehe ich tatsächlich relativ viel Schärfentiefe, relativ viel scharf im Bild, möglicherweise sogar so weit, dass ich sage, ich muss eine Kamera mit einem kleineren Sensor nehmen, damit das noch besser wird. Oder ich gehe sogar, oder ich gehe mit meinem Spiegelreflex her und nehme halt tatsächlich den Weitwinkel drauf und habe damit automatisch mehr Schärfe.
Ja, ich würde, wenn ich jetzt an Film denke, würde ich sowas wahrscheinlich mit einem orthochromatisch arbeitenden Film machen wollen.
Wegen den Kontrasten.
Wegen den starken Kontrasten, wegen dem starken Schärfeeindruck. Ein orthochromatisch arbeitender Film teilt das Ganze ja sehr oft in Schwarz und Weiß gefühlt, so was die Linien betrifft.
Kann er, ja.
Kann er sehr gut, bis hin zu einem Dokumentenfilm. Ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler das war, der wirklich mal Porträts auf Dokumentenfilm gemacht hat. Das
also kam, Dokumentenfilm ist extrem hart in den Kontrasten.
Extrem hart arbeiten, ja. Der kann im Grunde nur Schwarz und Weiß. Mhm. Und ich glaube, das könnte auch eine ganz interessante Methode sein, sich gestalterisch so einem Thema dann zu nähern.
Tja, und was natürlich noch so ein Thema ist, Darstellung von Wut bei Menschen, ja, aber auch ganz einfach die Auswirkungen von Wut darzustellen. Also Wut hinterlässt ja manchmal Trümmerfelder, ne?
Das, richtig, bei Randale, bei, wie heißt das?
Also das geht los beim Krieg, ne? Mhm. Das ist ein ganz zentrales Thema. Krieg entsteht ja möglicherweise auch aus Wut zum Teil. Oder fast immer wahrscheinlich.
Was? Oder Sabotage.
Ja, oder du hast irgendwelche Dinge, die halt, also das Ergebnis von Wut ist ja oft Zerstörung. Also die Dokumentation von Zerstörung oder das Darstellen von Zerstörung. Und zwar nicht den typischen seichten, sanften Zerfall, so wie man ihn in der Urbex, also in der Urban Exploration sieht. Wobei da auch schon wieder Wut oft kommt, weil du da natürlich dann neben einem Gebäude, was seit 20 Jahren geschlossen ist und dem dadurch normal entstehenden Zerfall, hast du natürlich auch dann ganz oft die Menschen, die da mal sich reingeklettert sind und Scheiben eingetreten haben und oder eingeworfen haben oder Wände vollgesprüht haben, das vielleicht als Leinwand verwendet haben.
Plünderungen.
Genau, oder was wir schon gesehen haben in so einem Industrieumfeld, dass dann plötzlich alle Schachtdeckel fehlen. Das ist dann wahrscheinlich wieder die Gier, ne? Da kommt eine andere Todsünde her.
Die hatte ich schon, glaube ich.
Hattest du. Also da ist aber die Auswirkungen von diesen Gefühlen, die lassen sich natürlich auch noch in diversesten Formen abbilden.
Ja. Ja, gut. Also wenn ich mir hier das so unseren Zettel angucke, dann glaube ich, dass wir schon eine ganze Menge Wut jetzt durchgesprochen haben. Ich glaube, das ist jetzt mal ein bisschen Denkfutter, mit dem wir euch hier alleine lassen. Sollte euch noch was einfallen zum Thema Wut, freue ich mich sehr, wenn ihr das in den Kommentaren ablegt oder gerne auch mal zur Abwechslung als Audiobeitrag schickt. Dann werde ich das bei einer der nächsten Todsünden sozusagen im Vorspann noch nachreichen. Also rund um das Thema Wut. Feedback ist immer erwünscht. Und Chris und ich.
Was kommen denn noch für welche?
Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht nachgeguckt, welche genau ich schon hatte, aber ich habe noch die große Freude, mich mit Wollust beschäftigen zu dürfen. Das wird sicherlich interessant. Und ja, ich glaube, die Hochmut hatte ich schon, Geiz hatte ich, Faulheit hatte ich. Ich glaube, Völlerei hatte ich auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich meine, ich müsste Wollust und Hochmut noch durchexerzieren. Also
freuen wir uns auf jeden Fall mal auf die Wollust.
Ja, genau, die wird besonders interessant. Und da soll es nicht nur um Nacktfotos gehen, glaube ich.
Okay.
Gut, ich sage euch noch kurz, wo ihr das Feedback loswerden könnt. Meine Shownotes zum Podcast findet ihr unter monismotivklingel.de und entsprechend gibt es eine E-Mail-Adresse moni@monismotivklingel.de und auf Twitter bin ich die Nahlinse, also wer da noch was absetzen möchte, der ist herzlich willkommen, das zu tun. Und an der Stelle lasse ich jetzt meinen Außenkorrespondenten in Sachen Todsünden wieder gehen. Herzlichen Dank, Chris. Wo findet man dich?
Am einfachsten auf Twitter, auf Chris Marquardt. Chris MARQUARDT und tipsfromthetopfloor.com und happyshooting.de.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.